NDR Info. Themen des Tages.
Der Stahlgipfel im Kanzleramt ist ein Thema des Tages heute. Wir sprechen auch mit Niedersachsens Ministerpräsident Lies über die Ergebnisse. Außerdem geht es gleich um den Fahrzeugschein in der App, den aktuellen Report des Deutschen Mieterbunds und ein Haftbefehl und neue Durchsuchungen im Fall Fabian in Güstrow. Ich bin Markus Schubert. Guten Tag. Stahl ist hart und ein wichtiger Bestandteil vieler deutscher Industrieprodukte, auch ein Element der Stärkung der deutschen Verteidigung. Aber die Stahlproduktion in Deutschland ist auch verletzlich, schutzbedürftig. Das hat die EU-Kommission erkannt, das haben die Ministerpräsidenten der Stahlstandorte in Deutschland erkannt. Und der Kanzler lud heute zu einem Stahlgipfel ins Kanzleramt. Was er der Branche bietet, fasst Lissi Kaufmann zusammen.
Die Stahlindustrie, sie befindet sich in einem Schockraum. So sagt das zumindest Jürgen Kerner von der IG Metall. Doch nach dem Stahlgipfel im Kanzleramt ist da zumindest so etwas wie ein Hoffnungsschimmer.
Zum ersten Mal bin ich zuversichtlich, dass wir als Patient Stahlindustrie diesen Schockraum lebend verlassen. Nämlich nach diesem Commitment heute, wo es klare Absprachen gab.
Klare Absprachen bei einem Treffen, das länger als die geplanten 90 Minuten gedauert hat. An Meinungsverschiedenheiten habe das aber nicht gelegen, betonen die Beteiligten. Ganz im Gegenteil, sagt auch Vizekanzler Lars Klingbeil von der SPD.
Egal, ob das die Bundesebene war, unterschiedliche Parteien, die Ministerpräsidenten, Arbeitgeberseite, Arbeitnehmerseite, kleine, große Unternehmen, alle waren sich einig in Maßnahmen, auch die wir jetzt ergreifen müssen.
Eine der wichtigsten Maßnahmen, die die Bundesregierung jetzt ergreifen möchte, sie will die heimische Industrie vor massenhaftem Billigstahl aus China schützen und sich deshalb auf EU-Ebene dafür stark machen, den Import zu begrenzen. Alles, was darüber hinausgeht, soll mit Zöllen belegt werden. Eine Idee der EU-Kommission, die die Bundesregierung unterstützt. Eine Kehrtwende in der deutschen Haltung bei Handelsfragen.
Das ist genau der richtige Weg,
sagt der Präsident der Wirtschaftsvereinigung Stahl, Gunnar Gröbler. Er warnt davor, dass es der Stahlindustrie so gehen könnte wie anderen Branchen, in denen sich Europa abhängig gemacht hat.
Antibiotika, Düngemittel, beim Gas war es so. Und der Appell heute war, machen wir das bei Stahl bitte nicht sehenden Auges genauso und den gleichen Fehler dort auch.
Fairer Wettbewerb, offene Märkte. Eigentlich war das etwas, wofür sich die Bundesregierung immer stark gemacht hat. Kanzler Friedrich Merz sagt, die Zeiten sind vorbei. Leider.
Und deswegen müssen wir unsere Märkte schützen, deswegen müssen wir unsere Hersteller schützen und deswegen müssen wir unseren Herstellern auch eine entsprechende Präferenz ermöglichen, wenn es darum geht, auch Stahl zu verbauen.
Oder wie Vizekanzler Lars Klingbeil betont.
Ein bisschen mehr bei European, ein bisschen mehr europäischer Patriotismus. Ich glaube, das hilft auch.
Wenn es nach der Bundesregierung geht, soll auch mit dem Import von russischem Stahl bald Schluss sein. Und dann soll da noch der Industriestrompreis kommen, womöglich schon im Januar. Wirtschaftsministerin Katharina Reiche verhandelt auf EU-Ebene, dass der am Ende auch der Stahlbranche zugutekommen kann. Es steht viel auf dem Spiel für eine Branche, in der rund 80.000 Menschen beschäftigt sind. Kanzler Merz betont die menschliche Seite des Stahlgipfels.
Wir sprechen aber vor allem auch über das Schicksal von Arbeitnehmern und ihren Familien, die darauf zählen und hoffen dürfen und müssen, dass die Politik sich für den Erhalt dieser Arbeitsplätze einsetzt. Und dem werden wir jetzt sehr viel unterordnen.
Aus den Bundesländern kommt Druck, dass das jetzt auch passiert, und zwar bald. Saarlands Ministerpräsidentin Anke Rehlinger von der SPD sagt,
ob es eine gute Zukunft sein wird, das liegt jetzt an den Umsetzungsschritten.
Ein Erkenntnisproblem gäbe es jedenfalls nicht, sagt sie. Jetzt sei man in der Phase der Umsetzung.
Für Niedersachsen und seine Stahlfertigung nahm Ministerpräsident Olaf Lies am Treffen im Kanzleramt teil. Und gleich danach konnte ich mit dem Sozialdemokraten für die NDR-Info-Themen des Tages auf die Ergebnisse blicken. Hat der Bund das Thema der Stahlstandorte, der Produktionskapazität und der Wirtschaftlichkeit und Machbarkeit grünen Stahls auf dem Schirm und bietet jetzt die richtigen und zügigen Maßnahmen an?
Also der Gipfel war anders, als ich das bisher so erlebt habe. Das war nicht nur Diskussion, sondern es war klares Signal, klares Verständnis und klare Botschaft. Und deswegen finde ich, und das ist sehr deutlich geworden am Ende des Gipfels, hier gibt es eine klare Positionierung aller Beteiligten, vor allen Dingen der Bundesregierung, dass jetzt konsequent Maßnahmen ergriffen worden ist, dass man jetzt den Außenhandelsschutz stärken muss, dass man jetzt dafür sorgen muss, dass man CBAM voranbringt, übrigens, wenn das denn nicht klappt, auch dafür sorgt, dass die CO2-Zertifikate weiter kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Also ich habe in allen Bereichen eine Bundesregierung erlebt, die sich der Dramatik der Situation sehr bewusst ist.
Was mussten Sie denn noch schildern beim Gipfel und im Vorfeld? Wie steht es um die niedersächsischen Standorte?
Also die niedersächsischen Standorte sind ja sozusagen in vielerlei Hinsicht beispielhaft. Erstens Georgsmarienhütte, schon längst umgestellt, weil als Elektrostahlbetrieb natürlich genau mit grünem Strom in der Lage, grünen Stahl zu produzieren. Aber heute in der Situation, dass ich heute Mittag entscheiden muss, ob morgen produziert wird. Und das geht nicht. Das kann ich Kolleginnen und Kollegen nicht zumuten, im Unternehmen nicht. Deswegen war ganz wichtig, wir brauchen hier Verlässlichkeit beim Industriestrompreis. Also das hilft. Zweitens als Gitter AG, wo wir ja schon umgestellt haben, wo wir ja schon zeigen mit der ersten abgebauten Hochofenroute, dass wir grünen Stahl produzieren können. Da muss völlig klar sein, die brauchen natürlich einen gesicherten Markt. Die müssen dafür sorgen, dass sie nicht auf der einen Seite denen, die noch nicht umgestellt haben, helfe, dass nicht zur Last derer wird, die schon umgestellt haben. Auch das haben wir sehr differenziert diskutiert. Also für die niedersächsische Stahlindustrie waren das gute Ergebnisse des Dialogs. Wichtig ist aber jetzt, wir haben jetzt nicht Monate Zeit, sie umzusetzen, sondern es braucht jetzt eine klare und starke Stimme auch Deutschlands in Brüssel, um dafür zu sorgen, dass es umgesetzt werden kann.
Brüssel komme ich gleich noch. Einmal noch zum Thema grüner Stahl und damit Wasserstoff. Wenn die Stahlproduktion hochgefahren wird, Stichwort Verteidigung, auch dazu kommen wir gleich noch. Gibt es genug Wasserstoffproduktion und wenn ja, gibt es genug aus erneuerbaren Energien oder hängen wir auf allen Feldern dieser Kette hinterher?
Gerade beim Wasserstoff hängen wir erheblich hinterher. Das muss man sagen. Das war ja sozusagen das Boom-Thema der vergangenen Jahre und ist jetzt zu einem wirklichen Sorgenkind für mich geworden. Das haben wir heute auch diskutiert. Die Frage zum Beispiel, warum muss eigentlich die Zusätzlichkeit und Gleichzeitigkeit beim Strom eine Rolle spielen, ob er anerkannt wird für die grüne Produktion von Wasserstoff? Das ist ja Unsinn, wirklich Unsinn. Wir setzen uns selber Regeln, die uns in der Umsetzbarkeit blockieren. Das heißt, da ist heute sehr deutlich gemacht worden, wir müssen Rahmenbedingungen schaffen, auch das natürlich sehr stark mit Brüssel, damit es wirtschaftlich wird, grünen Stahl zu produzieren. Aber es geht erstmal um Klimaneutralität. Der Wasserstoff kann dann auch blau sein. Ich finde, wir müssen jetzt aufhören mit einer Farbendebatte. Wir brauchen beides. Und in der Übergangszeit, das sehen wir auch in Salzgitter, das sehen wir auch im Saarland, kann ich natürlich auch mit Gas schon mal eine erhebliche Reduzierung des CO2-Ausstoßes hervorrufen. Also ich brauche sozusagen einen Weg, aber ich brauche jetzt gesicherte Grundlagen für die Investition von Produktion und Import von Wasserstoff.
Was erwarten Sie dann von der EU dabei? Importe durch Quoten drosseln und die heimische Stahlindustrie ja ein wenig protektionistisch schützen, auch aus Resilienzgründen?
Ja, definitiv. Also das ist gar nicht so leicht. Eigentlich wollen wir das nicht. Eigentlich wollen wir regelbasierte Märkte, bei denen ich nicht darauf angewiesen bin, solchen protektionistischen Maßnahmen zu ergreifen. Aber man darf nicht vergessen, wir sind ja in einem Handelskonflikt, den gar nicht wir angefangen haben. Die USA reduzieren die Importe. Die chinesischen Produzenten drängen mit riesigen Mengen auf den europäischen Markt. Wir müssen uns davor schützen. Und das heißt, wir brauchen eine Quote in der Begrenzung. Wir brauchen für all das, was über die Quote hinausgeht, erhebliche Zölle, wie zum Beispiel das, was wir auch in den USA haben mit den 50%. Und warum brauchen wir das? Nicht nur, weil es uns darum geht, und das wäre schon Grund genug, die Beschäftigung zu sichern. Es geht uns auch darum, dass wir die Stahlindustrie erhalten, weil sie uns in unserer Resilienz stärkt. Und wir können nicht Verteidigungsindustrie fordern und Stahlindustrie aufgeben.
Das Thema Verteidigung, Bundeswehrertüchtigung spielt der Stahlindustrie in die Karten, sollte man meinen. Also wer Schiffe bauen muss, wer Panzer bauen muss, wer die Munitionsfertigung im großen Stil hochfährt in Deutschland wie in Europa, ist hier auf Stahl angewiesen. Sind die Sonderschulden für Verteidigung dann nicht Subventionen genug? Denn für hohe Preise müsste die weltweite Nachfrage nach Stahl doch sowieso sorgen.
Na, erstmal muss man, glaube ich, sagen, das geht ja alles ein bisschen zeitversetzt. Die Sicherung der Produktion von Stahl in Deutschland ist nichts, wofür wir Jahre Zeit haben. Die Beschaffung, die mit der Bundeswehr erfolgt, wird aber natürlich in Teilen auch noch ein bisschen auf sich warten lassen oder wird ein hochlaufender Wert sein. Das heißt, wir müssen jetzt die Stahlindustrie sichern, damit sie morgen substanziell einen Beitrag dazu leistet, dass wir auch verteidigungsfähig in unserem Land sind. Aber Tatsache ist natürlich, die hohen Investitionen, die wir machen müssen in die Verteidigungsfähigkeit, sind natürlich auf der anderen Seite auch ein Markt, für den wir in der Stahlindustrie ja vor allen Dingen auch Spezialstähle produzieren könnten. Und jetzt mal erleben es ja gerade, dass wir abhängig sind von Rohstoffen aus anderen Ländern, dass andere Länder wie China sagen, wir reduzieren mal die Mengen. Das kann uns unmöglich passieren, darf uns unmöglich passieren bei der Frage der Sicherheit. Wir können ja die Sicherheit Europas und Deutschlands nicht abhängig davon machen, ob andere Länder bereit sind, uns Rohstoff oder Material zu liefern.
Herr Lies, wenn ich Sie vorhin richtig interpretiert habe, das Hochfahren der Produktion, das Heimholen der Produktion und die Kostensenkung bei der Erzeugung hat Priorität. Grüner Stahl, Wasserstoff als Element hat eine gewisse Nachrangigkeit, zumindest für den Übergang. Ist ein Konfliktpotenzial auch mit Ihrem Koalitionspartner zu Hause?
Nein, ich glaube, meine Botschaft ist eindeutig. Die Frage, sichern wir die Beschäftigung, ist die zentrale. Nämlich auch eine Frage, sichern wir die demokratischen Grundlagen dafür, dass Menschen, gerade Kolleginnen und Kollegen in der Stahlindustrie, Chemieindustrie, in allen anderen Bereichen sagen, wir können uns auf den Staat verlassen, der sorgt dafür, dass das hier funktioniert. Gleichzeitig, und deswegen sind es zwei Teile, sorgen wir für die weitere Transformation, weil das muss uns klar sein. Wenn wir den Weg der Transformation nicht gehen, dann werden wir damit erst recht überrollt von anderen Ländern, die diesen Weg auch außerhalb Europas gehen. Das heißt, das widerspricht sich gar nicht. Wir brauchen beides. Die einzige Frage ist, gibt es nur grünen Wasserstoff, gibt es nicht auch blauen? Ich glaube, da stellen wir das Klimaziel oben an und nicht die Frage des Wasserstoffs.
Niedersachsens SPD-Wirtschaftsministerpräsident Olaf Lies und kurze Erklärung noch, blauer Wasserstoff ist ein Produkt, das aus Erdgas bei sogenannter Dampfreformierung gewonnen wird, wobei das frei werdende CO2 abgeschieden und unterirdisch gespeichert werden kann. Auch die EU zieht Brücken hoch beim Stahlimport in den europäischen Markt. Sie will die europäische Stahlindustrie schützen mit Einfuhrmengenreduzierung, höheren Zöllen und dem scharfen Blick darauf, wer Vorgaben zu umgehen versucht. Hintergründe von Brüssel-Korrespondent Thomas Spickhofen.
Anfang Oktober hat die Kommission ihre Pläne vorgelegt, mit denen sie den europäischen Stahlsektor stützen will. Die Quote für die zollfreie Einfuhr von Stahl soll halbiert werden und der Zollsatz für den Rest auf 50% verdoppelt, verglichen mit den bisherigen Regeln, die Mitte nächsten Jahres auslaufen. Außerdem will die Kommission in Europa sogenannte grüne Leitmärkte schaffen, um den Absatz von klimaneutral hergestelltem Stahl zu forcieren. Und auch der Industriestrompreis, den die Bundesregierung angekündigt hat, und der europäisch genehmigt werden muss, soll eine Rolle spielen. Zustimmen müssen diesen Plänen noch der Rat der Mitgliedsländer und das Europäische Parlament. Die europäische Stahlindustrie, in der zurzeit rund 2,5 Millionen Menschen beschäftigt sind, steht schon seit langem unter Druck. Nach Berechnungen der Europäischen Kommission sind in dem Sektor in den vergangenen fast 20 Jahren bis zu 100.000 Arbeitsplätze verloren gegangen. Die Auslastung der Produktionsanlagen liegt den Angaben zufolge trotzdem nur bei gut 2/3. Probleme machen vor allem die Umstellung auf klimaneutrale Produktion und der Druck durch Billigimporte aus aller Welt, vor allem aus China. Dort wird allein die Hälfte des weltweiten Stahls produziert, aber nicht benötigt. Das Problem hat sich noch einmal verschärft, seit die USA ihre rigiden Zölle verhängt haben und die Chinesen mit ihrer Überproduktion noch stärker in andere Märkte drängen. Zölle gelten auch für europäischen Stahl bei der Einfuhr in die USA. Zurzeit sind es 50%. Die grundsätzlich vereinbarten Quoten für einen geringeren Zoll wurden bislang noch nicht ausgehandelt.
NDR Info. Die Meinung.
Der Stahlgipfel im Kanzleramt, hat er die Branche gestärkt und ihre Aussichten verbessert? Rücken Stahl und seine Bedeutung für viele Industriebranchen überhaupt wieder ins Zentrum? Der Kommentar von Katharina Seiler.
Es klingt unspektakulär, ist aber trotzdem wichtig. Bund, Länder, Unternehmen und Gewerkschaften haben sich darauf verständigt, dass man der Stahlindustrie helfen muss und auch darauf, wie das gelingen soll. Einziger Nachteil, die Werkzeuge dafür liegen in Brüssel. Und dort wird Deutschland jetzt mit einer Stimme vorstellig werden. Das ist nicht nichts. Und man kann den Politikern in diesem Fall glauben, dass sie es mit ihrem Ziel, die deutsche Stahlindustrie zu retten, ernst meinen. Denn zum Beispiel für Niedersachsen steht viel auf dem Spiel. Zehntausende Beschäftigte, wenn nicht sogar Hunderttausende, die mit der Stahlindustrie verbunden sind. Beschäftigte, die um ihre Arbeitsplätze bangen und sich von der Politik im Stich gelassen fühlen würden, wenn sie jetzt nicht hilft. Hilft bei der Umstellung auf eine klimafreundliche Produktion, hilft gegen Zölle aus den USA und gegen Billigimporte aus China. Und die niedersächsische SPD-Regierung weiß, dass sie es sich nicht leisten kann, noch mehr Industriearbeiter und Arbeiterinnen und deren Familien in die Arme der AfD zu treiben, weil sie sich ihre Belange nicht zu eigen macht. Die Industriearbeiterschaft ist und auf jeden Fall war das Herz der SPD, gerade auch in der Stahlindustrie. Schließlich war es sicher kein Zufall, dass ein niedersächsischer SPD-Ministerpräsident vor fast 30 Jahren Ja, es war Gerhard Schröder, in seiner ihm typischen Art damals, als es schon mal kriselte, entschieden hatte, wir kaufen Salzgitter, basta. Und noch heute gehört der größte niedersächsische Stahlproduzent, die Salzgitter AG, zu großen Teilen Niedersachsen. Diese Stahlindustrie im Land zu halten, ist deshalb nicht nur eine Schicksalsfrage für die Unternehmen und ihre tausenden Beschäftigten, sondern auch für die SPD-Regierung und Ministerpräsident Olaf Lies. Die Beschlüsse des Gipfels heute sind dafür ein erster Schritt. Aber jetzt müssen sie umgesetzt werden und dann müssen sie auch noch wirken. Und das möglichst schnell.
Die Meinung von Katharina Seiler nach dem Stahlgipfel im Kanzleramt. Deutschland ist das Mieterland Nummer 1 in Europa und das ist kein rühmlicher Spitzenplatz. Nirgends in Europa ist der Anteil der Menschen, die fürs Wohnen monatlich Geld an einen Eigentümer überweisen, so hoch wie in Deutschland. 52,8% waren es im vergangenen Jahr. Im Schnitt der 27 EU-Staaten sind es nur 31,6%. Mieter in Italien weniger als ein Viertel, in Rumänien 5,7%. Das macht die Deutschen natürlich verletzlich, wenn die Mieten nur eine Richtung kennen, nach oben. Dass die Mietquote so hoch ist, liegt daran, dass Wohneigentum in Deutschland immer unerschwinglicher wird. Steigende Wohnkosten überlasten nicht mehr nur die ärmsten Haushalte, sondern zunehmend auch die Mittelschicht. Tabea Schoser über den Mieterreport 2025.
Von einer regelrechten Wohnungsnot spricht der Deutsche Mieterbund und die wächst stetig an, zeigt der Report. Der Mieterbund ordnet 6 Millionen Menschen als extrem überbelastet ein. Das heißt, sie geben mehr als 40% ihres Einkommens für Wohnkosten aus. Steigende Wohnkosten treffen aber nicht nur Haushalte mit geringem Einkommen, sondern auch die Mittelschicht, so die Präsidentin des Deutschen Mieterbunds Melanie Weber-Moritz.
Wir wissen ja, Deutschland ist ein Mieterland. Wir sind im europaweiten Vergleich einfach das Land mit der höchsten Mieterquote, aber die ist eben in den letzten 5 Jahren noch mal um 3 Millionen Menschen angestiegen. Das heißt, das Ziel der Regierung ist ja, das Wohneigentum zu stärken, aber die Realität ist, dass der Anteil der Mietwohnhaushalte eben angestiegen ist. Und die Lage der Mieter ist nicht gut, sogar besorgniserregend, weil die Wohnkostenbelastung steigt.
Laut einer Umfrage des Mieterbunds befürchtet fast ein Drittel der Mieter, ihre Miete künftig nicht mehr zahlen zu können. Jeder 6. Mieter habe Angst, seine Wohnung zu verlieren. Besonders belastet sind Familien mit Kindern und Alleinerziehende, heißt es im Report. Viele von ihnen leben auf zu engem Raum, weil sie nichts Größeres finden.
Das wundert auch nicht, weil wir haben den berühmten Lock-in-Effekt. Wer eine bezahlbare Wohnung hat, der bleibt da drin. Und auf der anderen Seite haben wir eben auch natürlich die einkommensstärkeren Gruppen, die sich dann mehr Wohnraum leisten können. Wir haben aber auch einen Generationenunterschied. Das heißt, dass Ältere natürlich tendenziell eher in größeren Wohnungen leben. Und das verfestigt sich im Prinzip, weil eben ja, der Umzug heutzutage schwierig ist, teilweise mit einer extremen Mietpreissteigerung verbunden ist. Und deswegen bleiben dann viele in den Wohnungen, auch wenn sie nicht mehr bedarfsgerecht sind.
Ein Großteil der Befragten sagt, ihre Wohnung entspreche grundsätzlich ihren Bedürfnissen. Aber ein Drittel der Mieter würde laut der Umfrage gerne umziehen, findet jedoch keine bezahlbare Alternative. Die Präsidentin des Deutschen Mieterbunds, Melanie Weber-Moritz, fordert, dass die Bundesregierung mehr tut, um die Wohnungskrise zu bekämpfen.
Wir brauchen einerseits einen verbesserten Mieterschutz, insofern, als dass wir die Mietpreisbremse verbessern müssen. Da gibt es ja erste Vorschläge auch aus dem Bundesjustizministerin. Sie wurde verlängert, muss aber noch weiter verbessert werden. Wir brauchen die Ahnung von Mietwucher, wir brauchen einen besseren Kündigungsschutz und auch mehr Regulierung bei dem möblierten Wohnen der Kurzzeitvermietung.
Außerdem fordert der Deutsche Mieterbund eine Wohnungsbauoffensive und der Bestand der Sozialwohnungen müsse laut Verband bis 2030 verdoppelt werden.
Die Bundesregierung hat sich nicht nur die konsequente Digitalisierung von Behörden und Formularen vorgenommen, sie hat auch ein eigenes Ministerium dafür gegründet. Und der zuständige Minister Wildberger sowie Verkehrsminister Schnieder haben heute die neue iKFZ vorgestellt. Die App soll der Auftakt für die Digitalisierung rund ums Fahrzeug sein. Erster Ertrag für Autohalter, der Fahrzeugschein wandert vom Handschuhfach ins Smartphone. Vorausgesetzt, man setzt auch schon auf die Technik der Ausweis-App. Uwe Berndt schildert das Vorhaben.
Wo ist doch gleich der Fahrzeugschein? Im Handschuhfach? Hinter der Sonnenblende? Diese Frage stellen sich täglich viele Autofahrer, wenn ein Polizist bei der Verkehrskontrolle ans Fenster klopft. Künftig lautet die Antwort, in der Handy-App natürlich. Verkehrsminister Patrick Schnieder verspricht,
wenn Sie in der Polizeikontrolle geraten, reicht es aus, und das ist rechtlich abgesichert, dass Sie die digitale Version vorzeigen.
Diese neue iKFZ-App kann ab sofort aus den App-Stores auf das Handy geladen werden. Um den Fahrzeugschein darin zu speichern, gibt man zuerst das Kfz-Kennzeichen ein und dann hat man zwei Möglichkeiten, den Personalausweis oder einen QR-Code. Beim Personalausweis muss man allerdings vorher die Online-Funktion freigeschaltet haben und seine persönliche PIN dazu kennen. Hat man dies nicht parat, kann man auch einen QR-Code scannen und den bekommt man automatisch zugeschickt, falls man das Auto online angemeldet hat. Das soll künftig auch die Regel werden, rund um die Uhr deutschlandweit. Einmal installiert, soll die App dann auch weitere Vorteile bringen, zum Beispiel, wenn man sein Auto mal verleihen will.
Wenn Sie Ihrer Tochter das Auto zur Verfügung stellen, dann teilen Sie mit ihr den Fahrzeugschein auf Ihr Handy. Das können Sie auch befristet tun. Also die nächsten 3 Tage kannst du fahren. Hier ist der Fahrzeugschein 3 Tage gültig auf dem Handy der Tochter.
Der Minister betont, bis heute Mittag seien schon über 12.000 Fahrzeugscheine per App hochgeladen worden. Damit soll nun auch das Verkaufen von Autos oder Motorrädern leichter werden. Ummelden und abmelden, alles künftig per App, ohne Behördengang. Im nächsten Schritt soll es dann auch möglich werden, den Führerschein in dieser App zu speichern. Das allerdings wird noch etwa 1 Jahr dauern. Das entsprechende Gesetz wurde jetzt auf den Weg gebracht.
Der Fall des 8-jährigen Fabian, der Chef in Güstrow, beschäftigt Ermittler in Mecklenburg jetzt seit rund 4 Wochen. Erst war der Junge verschwunden, seine Mutter alarmierte die Polizei, eine groß angelegte Suche begann. Schließlich fand man seinen Leichnam, verbrannt. Aber die Spuren und die Obduktion belegten ein Gewaltverbrechen. Die Mordkommission sucht also seitdem einen oder mehrere Täter. Weil es offenbar zu wenige Zeugenhinweise gab, wandte man sich gestern Abend auch an die ZDF-Fernsehzuschauer. Jörn-Jakob Gericke ist jetzt in Rostock zugeschaltet. Heute Nachmittag gab es dann eine spektakuläre Nachricht von der Staatsanwaltschaft. Eine Festnahme, auch ein Haftbefehl. Um wen geht es?
Eine weibliche Person, so viel hat Oberstaatsanwalt Nowak, der zu den Ermittlungen gesprochen hat, gesagt. Aber das war's dann auch. Also er hat keine weiteren Angaben zur Person gemacht, mit dem Verweis darauf, dass es sich um eine dörfliche Umgebung handelt. Wenn man da auch nur eine kleine Information herausgeben würde, dann könnte die Person schnell identifiziert werden. Und das sei jetzt nicht notwendig, denn bis ein Gericht entschieden hat, am Ende ist sie unschuldig oder gilt sie als unschuldig. Es hieß dann noch dringender Tatverdacht des Mordes. Das ist sozusagen der Grund für die Festnahme. Und Verdachtsgründe hätten sich aufgrund der bisherigen Ermittlungen gegeben. Das war alles, was zu der Festgenommenen gesagt wurde heute.
Aber neue Durchsuchungen gab es zuvor auch schon heute.
Ja, in den Orten Reimershagen und Rumkogel, wirklich kleine Orte in der Nähe von Güstrow, wo Fabian bei seiner Mutter gewohnt hatte. Dort gab es sozusagen, sind Bezugsgegenstände zur Tat gesucht worden und es ging darum, Zeugenaussagen zu überprüfen. Mit den Durchsuchungen 120 Polizeibeamte waren da im Einsatz. Mehrere Objekte sind durchsucht worden und einige Gegenstände sichergestellt sowie 3 Fahrzeuge sichergestellt. Reporter vor Ort, unser NDR-Reporter zum Beispiel, hat gesehen, wie ein Geländewagen abtransportiert wurde für kriminaltechnische Untersuchungen. Und auch Sportschuhe in Plastiktüten wurden aus einem Wohnhaus getragen.
Aber mit der Aktenzeichen XY-Sendung haben die Festnahme und die neuen Durchsuchungen heute offenbar nichts zu tun.
Nein, das hat der Sprecher der Staatsanwaltschaft auch betont. Es gab zwar 33 Hinweise gestern Abend, aber denen wird jetzt erst noch nachgegangen. Da ist teilweise noch gar nicht so bekannt, wie wertig die eigentlich sind. Aber die werden natürlich auch noch geprüft. Und die Nummer, die gestern Abend angegeben worden ist, die ist auch noch weiter geschaltet. Also es werden auch noch weitere Hinweise entgegengenommen.
Welche Gewissheiten gab es denn bis heute rund um den Tod des Jungen und welche Personen sind immer wieder aufgetaucht in den Ermittlungen und auch in den Berichten darüber? Sie hängen ja im Prinzip alle in Beziehungen zusammen.
Ja, erstmal, Fabian war ja am 10. Oktober in Güstrow verschwunden. Die Polizei geht heute davon aus, dass er auch kurz nach seinem Verschwinden getötet worden ist. Vier Tage lang war er verschwunden, galt als vermisst und wurde mit einem Großaufgebot gesucht. Auch viele Freiwillige haben geholfen. 4 Tage nach seinem Verschwinden ist er dann tot an einem Tümpel in der Nähe von Güstrow bei einem Waldgebiet gefunden worden. Und es gab dann in der Region, auch in Reimershagen, wo heute durchsucht wurde, gab es dann mehrere Durchsuchungen und immer wieder Befragungen von Zeuginnen und Zeugen. Der Leichnam wurde in der Nähe des Wohnortes des Vaters gefunden. Also der lebt von der Mutter getrennt. Und die Person, die den Leichnam aufgefunden hat, das soll die Ex-Freundin des Vaters sein, hieß es. Aber das haben die Ermittlerinnen und Ermittler auch nicht offiziell herausgegeben. Es wurde viel spekuliert und daran wollen wir uns nicht beteiligen.
Jörn-Jakob Gericke, direkt aus Rostock am Ende der NDR-Info. Themen des Tages am Donnerstag.
NDR Info.